Guten Tag.
Guten Tag.
Hallo, mein Lieber, wenn die Leute wüssten, dass du drei Räume weiter sitzt.
Ja, wenn die Leute vor allem gesehen hätten, dass wir erst in einem Raum saßen und uns dann vierfach gehört haben. Und da hatte ich sofort die Idee natürlich, wenn man sich dann vierfach als Echo hört, ist es dann auch so, dass man die vierfache Anzahl von Zuhörern hat?
Das weiß ich nicht, aber ich hoffe, dass es mal so sein wird. Dann hätten wir insgesamt, glaube ich, mehr als 2000 Zuschauer, wenn wir das Vierfache hätten. Ja. Ich glaube, sogar noch ein bisschen mehr das Vierfache. So. Denn wir haben ja schon ziemlich viele.
Es wird Zeit. Wir haben eigentlich, das kann man ja ruhig zugeben, eigentlich wollten wir heute das live aufnehmen, also mit Bild. Weil ja so viele Menschen bei YouTube das hören und dann kein Bild haben. Und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen das jetzt auch mal mit Bild auf. Dann ist das sicher auch nochmal unterhaltsamer, dann sieht man die Köpfe dazu sozusagen. Und man könnte sehen, was ich heute Schickes angezogen habe und was du Tolles anhast und so. Und die Frisur und alles könnte man dann sehen. Das machen wir.
Das ist aber an mir gescheitert. Natürlich wieder bei mir, weil ich muss mich immer schminken. Was ich tatsächlich, ich habe überlegt, ob ich das ohne Make-up mache, aber... Ich finde es auch schön. Außerdem habe ich mir gestern aus diesem Grunde extra ein zweites Schminkset gekauft. Mit aus diesem Grunde, damit ich mich zu Hause mal plötzlich schminken kann. Und frei nach Kylie Minogues neuem Hit. Padam, padam, da, 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 padam, padam. Kennst du das Lied? Super Song. Neuer Hit von Kylie Minogue zielt voll ab auf die queere Szene. 1000 Männer tanzen diesen Tanz. Und er geht mir nicht auf die Nerven, weil ich dieses Lied, ich mag Kylie Minogue nicht. Kylie Minogue war das schlimmste Konzert, was ich je besucht habe, weil die dauernd mit irgendwelchen Fahrstühlen nach oben kam. Und das waren so, es gab immer, die kamen immer aus der Erde. Und dann hat die da mit so Tanzschuhen und so und Federboa und sowas hat die da so getanzt. Und ich dachte, das ist so Holiday on Ice ohne Schlittschuhe. Und ich fand es ganz, ganz, ganz schlimm. Und habe dann irgendwann gesagt, so, da kam so ein Mond nach oben, hinten hinter der Bühne kam ein Mond, hinter den ganzen Aufbauten kam ein Mond nach oben, so ein Halbmond. Und da habe ich zu meinem Bekannten gesagt, wenn die da jetzt drin sitzt und singt Somewhere Over the Rainbow, dann kriege ich einen Knall. Und genau so war es. Der Mond kam hoch, der wurde hochgezogen, also sie kam jetzt nicht mehr aus dem Fußboden, wo sie vorher dauernd aus irgendwelchen Ecken nach oben geschossen wurde. Nein, diesmal kam sie mit dem Mond nach oben und ich bin dann auch gegangen. So, und das hat sie aber alles wieder gut gemacht mit padam, padam, da, 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 weil es einfach ein ganz tolles Lied ist. Und die ist knallrot geschminkt, die hat nämlich rote Augen jetzt und Glimmer in den Augen und hat die Haarspitzen in rot. Und da habe ich mir gedacht, okay, hol doch noch mal ein bisschen Farbe raus, ne? Mach doch mal. Habe ich lange nicht gemacht. Und dann war ich gestern bei Kriolan, hier der Kriolan-Shop in Hamburg am Rathaus. Und da habe ich gesagt, ich brauche Glimmer. Ich brauche roten Glimmer, rote Schminke, orange für die Übergänge und gelb, um es auslaufen zu lassen. Und das werde ich jetzt machen. Ich werde jetzt rot schminken und so. Und weil es aber alles so aufwendig ist und es hier geregnet hat und es auch spät geworden ist, haben wir ja gemeinsam beschlossen, dass wir das jetzt dann doch nicht aufzeichnen. Aber wir haben es jetzt schon mal angekündigt.
Ja, also wir haben es schon mal angekündigt und wir, also tatsächlich, ich habe danach ja noch, dooferweise muss ich danach noch was machen, ansonsten hätten wir es auch durchziehen können. Aber ich muss danach um so gegen 18.30 Uhr schon wieder am anderen Ende von Hamburg sein. Und meine Vespa steht noch im Regen auf St. Pauli, weil da waren wir nämlich gerade zusammen in einer wunderbaren, wirklich schönen Location, dem Hamburger Pulverfass. Und das war toll, das mal anzugucken. Und ich habe es nicht mehr in Erinnerung gehabt. Das war wirklich toll. Es ist ein tolles Theater.
Ja, ich muss auch sagen, ich war natürlich auch sehr neugierig, mir das jetzt mal anzugucken nach den ganzen Jahren. Ich habe ja im Pulverfass Kabarett 1989 begonnen. Da war es noch am Pulverteich. Und die Leute, mit denen ich da gearbeitet habe, die sind alle verstorben. Heinz Diego, Lea ist der Chef. Patricia, die meine allerliebste, heißgeliebte Barfrau, die da gearbeitet hat. Viele der Kollegen, von denen ich das Schminken gelernt habe und sind alle nicht mehr unter uns. Und so musste natürlich das Pulverfass auch in ein neues Zeitalter gehen. Und ich hatte mir das ziemlich kompliziert vorgestellt, weil das so ein eingesessener Laden war und man mit irgendwie einem der gleichen Kunst, aber neu aufgelegt und etwas modernisiert das machen wollte. Und mir war klar, dass sie dann das bürgerliche Publikum verlieren. Aber das haben sie nicht. Also sie haben, doch, sie haben ein paar die älteren Leute, denen gefällt es jetzt nicht mehr unbedingt so, glaube ich. Aber sie haben ein tolles Publikum. Das Haus ist voll und ja, Ach, das ist auch vielleicht zu viel. Ich weiß gar nicht, ob es den älteren Leuten da nicht gefällt. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass der Laden rumsvoll ist, dass es ein Moloch ist, dass es und den Zuschauern da sehr viel Spaß macht. Und das war nicht unbedingt vorauszusehen. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Der Laden ist total gemütlich. Und früher gab es das Pulverfass ja, wie gesagt, am Pulverteig, die kleine Bühne. Und das war immer so ein Moloch. Das war eine ganz flache Bühne, also ein ganz flacher Raum mit ganz vielen Kerzen unter der Decke. Und das habe ich im neuen Pulverfass, in dem ich dann nicht mehr gearbeitet habe, an der Reeperbahn, habe ich das immer ein bisschen vermisst. Das hatte schon so ein bisschen was von Wartehalle. Das haben die jetzt sehr schön hingekriegt. Die haben die Decke, glaube ich, noch ein bisschen niedriger gehängt. Und es ist wirklich ein kuscheliger Laden. Sehr, sehr schön. Vorne das Foyer ist sehr schön gemacht. Es hatte ein bisschen was von Eisdiele vorher. Und das ist jetzt auch sehr, sehr schön.
Und man sitzt da tatsächlich an Tischchen, ne?
Ja.
Und da gibt es dann Getränke drauf oder essen die Menschen da auch?
Das weiß ich nicht. Das hätten wir vielleicht mal fragen sollen.
Stimmt.
Früher waren die, also das Pulverfass war natürlich früher, das war halt eben die gute alte Unterhaltung. Da war es, bitte buchen Sie doch auch für unsere Kabarettplatte, unser Küchentransvestiter, für Sie alles im Haus. So, da konntest du dann also eine Kabarettplatte buchen, da waren dann Schnittchen drauf und so kleine Filetstückchen und ein paar Trauben und sowas. Das konnte man da buchen. Man konnte da sehr gut für relativ wenig Geld, konnte man da sehr gut essen. Die Getränke allerdings, Preise hatten es in sich. Ein Bier, ich habe da ja noch zu Markzeiten gearbeitet, ein Bier kostete 10 Mark und ich glaube, nachher kostete ein Bier auch 10 Euro. Also so. Ja. Und das ging also schon richtig ins Geld. Und es gab früher im Pulverfass auch einen Mindestverzehr. Also du musstest, glaube ich, 27 Mark bestellen.
Da bin ich ja sehr gespannt, wie das alles heute ist. Aber wir würden jetzt schon mal grundsätzlich sagen, wenn ihr in Hamburg seid, guckt auf jeden Fall am Pulverfass vorbei. Da gibt es feine Shows, ganz anderes Programm als früher. Und das hat mir sehr imponiert, muss ich sagen. Genau. Und da ist eben Folgendes passiert. Darauf wollte ich ja hinaus. Da steht mein Moped vor der Tür, weil ich mit dem Moped unterwegs war. Und so, da es so schrecklich geregnet hat, hat der Kai mich mitgenommen in seinem Lader. Und dann sind wir mit dem Lader in ein Büro gefahren und da haben wir festgestellt, dass wenn wir in einem Raum Talkshow machen, dass das technisch nicht funktioniert, weil wir uns dann vierfach hören. Das ist praktisch die Erklärung der ganzen Geschichte. So.
Ja.
Jetzt könnte ich noch hinterherlegen, London, zweites Wochenende.
Ich will wissen, wie Guns N' Roses, wie waren die? Als allererstes, da bin ich total neugierig drauf.
Ja, also,
mache ich dann deinen Bogen kaputt?
Nein, das ist aber auch kein Problem. Die Anreise war, wie sie letztes Mal auch war, in Deutschland scheiße und in Hamburg, in Deutschland scheiße und in England war es total easy. Das ist immer so. Ansonsten, erster Abend Guns N' Roses. Davor haben auch noch andere Bands gespielt und zwar eine Band, die wirklich ihresgleichen sucht. Zwei Frauen, zwei Schwestern. Diese Band heißt Larkin Poe, also Larkin Poe. Das sind zwei Schwestern, die sich beide sehr gerne haben. Diese beiden Schwestern, die sich gerne haben, weil das merkt man, wie liebevoll sie sich auf der Bühne auch behandeln, machen Bluesrock, würde ich mal sagen. Die haben da so dermaßen geil abgeräumt. Die hatten eine super Stimme und sie gehen in Deutschland auf Tournee. Die sind zum Beispiel in Hamburg in der Großen Freiheit irgendwann im Oktober. Und da werden wir auf jeden Fall nochmal hingehen. Das ist wirklich eine tolle Band. Larkin Poe, das ist mein erster Tipp. Danach kam The Darkness. The Darkness kennen wahrscheinlich ganz viele Leute. Die haben einen durchgeschepperten Bassisten. Und ich habe den Bassisten, der stand dann hinter uns plötzlich, als Guns N' Roses auf der Bühne waren. Und da bin ich hin und habe, also meine Frau hat mich da aufgefordert, das zu tun. Das habe ich dann auch getan. Und habe gefragt, ob wir ein Foto zusammen machen können. Und das ist wirklich ein so geiles Foto gewesen. Habe ich bei Facebook, habe ich das reingestellt. So ein geiles Foto. Der Typ ist so schräg. Und es ist ein so geiles Foto geworden, war richtig toll. Dann nach The Darkness kam dann irgendwie Guns N' Roses, die haben relativ früh angefangen, weil die Show 3 Stunden gedauert hat. Und ja, dann war das Wetter so ein bisschen scheiße, das muss man sagen. Es war so nieselig und so leichter Regen. Aber November Rain im Regen ist schon mal ganz geil, hat schon mal was ganz Besonderes. Die Band an sich hat ordentlich runtergespielt. Das Programm war, wie gesagt, 3 Stunden lang. Alle Hits, alles gespielt, aber, und jetzt kommt das Aber, und das verstehe ich nicht, wir standen auch in der Nähe des Mischpult, also relativ ganz, also ganz weit vorne eigentlich, aber eben in Richtung Mischpult, also da, wo der Sound eigentlich am besten ist, und Axl Roses Stimme hat eigentlich den Sound ruiniert, weil er war zu laut, er war einfach immer zu laut gestellt. Und wenn er nicht gesungen hat, dann war es ein Mörder-Sound, super geil, alles perfekt. Und sobald er angefangen hat zu singen, war er einfach zu laut. Und es ist mir völlig schleierhaft, wie das sein kann. Das hat das Erlebnis so ein bisschen getrübt, muss man sagen. Und es war kalt und es war nieselig und es war ja war trotzdem gut. Aber hängen geblieben von dem Abend ist vor allen Dingen Larkin Poe.
toll, aber ich meine, das ist doch auch fantastisch. Wenn so ein Newcomer dann eben, dann dafür ist es ja gedacht, dass, ja, dass das Newcomer da spielen. Das Bild habe ich übrigens auch gesehen von dir mit dem Bassisten. Da habe ich gefragt, was ist denn das für ein durchgeknallter Typ? Ich habe es jetzt gar nicht vor Augen, aber ich dachte nur, wen hat er sich da denn geschnallt? Was hat der denn für Bekannte?
Aber Larkin Poe muss man auch sagen, diese beiden Schwestern kommen aus Nashville. Ich glaube in Wirklichkeit aus Georgia, aber jetzt wohnen sie wohl in Nashville. Und die haben schon mal den Billboard Blues Album des Jahres gehabt. Also die sind nicht, Newcomer sind das auch nicht, sondern die sind schon länger dabei, aber die kennt kein Mensch. Und das war wirklich toll. Naja, zweiter Tag. Die Tore dieses präferierten Bereiches, wo wir hingehen, öffnen um 13 Uhr. Im Rest, das restliche Gelände wird erst um 14 Uhr aufgemacht. Da wird schon um 13 Uhr aufgemacht. Und wenn es um 13 Uhr losgeht, da muss man ja pünktlich um 10 da sein. So war es auch. Wir saßen also mit Frühstück.
Mit so Frühstück, früh?
Ja, mit Frühstück saßen wir um 10 Uhr bereits auf Position 5. Mit vier anderen Take That-Fans. Und einer Frau, die ein Schild dabei hatte, wo drauf stand, ich habe heute den Krebs besiegt. Die hatte mich gerade ihre Nachricht bekommen, dass die Chemo beendet ist und hat den Krebs besiegt. Das war total toll. Die haben wir dann alle in den Arm genommen und so. Und dann haben wir noch den Soundcheck von Take That gehört und haben vor der Tür schon mal ordentlich mitgesungen. Und dann dauerte es aber, wie gesagt, noch 3 Stunden. Um 13 Uhr durften wir dann rein. Dann haben wir uns ein schönes Plätzchen gesucht und hatten dann gleich Streit mit übergewichtigen Engländerinnen. Übergewichtigen, wahnwitzigen Engländerin, wie immer bei
Tess. Also mehrgewichtig.
Ja, mehrgewichtige Engländerin, die also uns angepöbelt haben, weil wir da auch Plätze reserviert haben, weil wir haben einen Freund von uns dabei gehabt, dessen Namen ich nicht nenne, aber der aus der Unterhaltungsindustrie kommt und sehr oft im Fernsehen ist. Und zwar immer um 20 Uhr, verrückterweise. Und der war da mit dabei, mit Familie und so. Und deswegen haben wir natürlich für ihn freigehalten, weil er eben noch nicht morgens so früh da ist. Der ist ja nicht bekloppt, so wie wir. Und dann haben die Engländerinnen, aber die fanden das nicht gut, die haben nämlich einen Fehler gemacht beim Reinrennen. Und weil sie auch mehrgewichtig waren, waren sie auch nicht so schnell, die anderen Leute. Deswegen, und sie wollten unbedingt an der ersten Reihe stehen. Und dann haben die erstmal angefangen, sich mit meiner Frau und unserer Freundin anzulegen. Dann wurde ordentlich gepöbelt. Und dann hatte ich meinen großen Auftritt, weil, und das ist total toll, ich kann super auf Original-Englisch schimpfen. Ich kann die Leute beleidigen, ich kann schimpfen. Ich habe da Vorträge, die eine Frau hat gesagt, ja, ich habe Krebs, deswegen muss ich vorne stehen. Die lügen wie gedruckt, ja, weil die wollen nur bei Take That in der ersten Reihe stehen. Und da habe ich gesagt, pass auf, ist das hier eine Disease Competition? Und so. Also das war super. Es hat richtig Spaß gemacht. Da habe ich schön 10 Minuten, 15 Minuten rumgepöbelt auf Englisch.
Hast du 15 Minuten die Fetten bestimmt.
Ich kann das richtig gut. Ich kann vor allem eben nicht auf Amerikanisch, sondern auf Englisch pöbeln. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Schnack. Das habe ich gut gemacht. Dann war die Stimmung mal richtig vergiftet. Meine Frau hat dann sozusagen, ist kein Millimeter abgewichen. Und wir haben uns dann immer diesen Platz ganz eng an denen dran, um keinen Millimeter herzugeben, haben wir dann über weitere, 13 Uhr, um 20.50 Uhr ging das Konzert los, so lange haben wir diese Plätze verteidigt. Dann kamen auch die Bands, die noch angesagt waren, nämlich da war, die Sugar Babes waren da. Erstmal kam Will Young. Will Young ist ein Soul-Sänger. Wirklich ein toller Sänger. Der war der Erste, der rankam, der Sledgehammer an. Dieses Lied von Peter Gabriel und sang dann einige Lieder nach und hat auch einige eigene dabei. Sehr schönes Konzert. Dann kam Sugar Babes. Das war schon richtig geil, weil die nämlich tatsächlich erstmal super bei Stimme sind. Zwei sind ja noch original, eine ist neu dazugekommen. Super Setup geliefert, war richtig geil. Das Wetterbombe, alles super. Und dann kam 20.50 Uhr, dann kam The Script. Ich weiß nicht, ob du The Script kennst.
Nein.
The Script, eine Mörderband, der Sänger von denen hat da eine Show hingelegt, der hat die Leute angeheizt und er hat zwei Sachen gemacht, die unglaublich lustig waren. Erstens hat er gesagt, er hat so ein Lied, da geht's um enttäuschte Liebe und so, und hat gesagt, da ist jemand im Publikum hier, der eine Ex-Beziehung hat, die ich mal anrufen kann. Dann hat er sofort ein Telefon aus dem Publikum genommen und hat von so einer Frau den Ex-Mann angerufen und gesagt, ey, du bist hier mit 80.000 Leuten, bist hier unser Held und sowas alles. Du hast hier deine Freundin verlassen, die steht hier vorne in der ersten Reihe. Du bist ein richtiges Asshole. Und jetzt sagen wir mal alle Asshole. Und dann haben wir Asshole gesagt. Und dann hat er ein Lied gesungen und der Freund blieb die ganze in der Leitung, hat sich das Lied angehört. Und dann haben wir nochmal Asshole gesagt und dann war vorbei. Es war sehr lustig. Und dann hat er, auch eine tolle Idee ist, alle machen das Handylicht an. Und dann macht man so eine Welle von vorne nach hinten und von hinten wieder nach vorne. Das war auch sehr schön ausgedacht. Also war richtig gute Live-Performance. Naja, 20.50 Uhr ging's los, Take That. Sensationell. Einfach, also wirklich, es war so geil und ich habe wieder geweint und wir haben getanzt und wir haben gesungen und es war so, so, so schön. Ja, das war mein Wochenende.
Ist das nicht toll, dass, also da, ich muss ja sagen, bei all dem, was man immer so hört von diesen Bands und so, man hat denen ja keinen Pfifferling drauf gegeben, wie lange Take That durchhalten, ne?
Irre.
Und auch mit Robbie Williams oder ohne Robbie Williams. Und das läuft wie eine Eins. Aber Robbie war jetzt nicht dabei. Ne?
Nein. Und das Ding ist das, sie machen jetzt gerade ein neues Album, sind gerade im Studio, machen ein neues Album. Und sie gehen nächstes Jahr auf große Tournee. Und ich weiß, wer in London dabei ist und ich weiß, wer in Deutschland dabei ist.
Ich nehme mal an, dass meine Frau auch für den gewählt. Ich bin mit meiner Frau mal auf dem Take That Konzert auch gewesen. Nein, stimmt nicht. Wir waren bei
Backstreet Boys oder NSYNC.
Was?
Backstreet Boys oder NSYNC?
Nee.
Oder Blue? Nee, es war
no
Blue.
No matter where we, can't deny, no matter what. Ronan Keating.
Ah, Ronan Keating, alles klar, ja.
Welche Band war das?
Boys, war das Boyzone?
Boyzone, ja, tatsächlich.
Ah, Boyzone, ne? Ja.
Da sind wir gewesen, bei Boyzone, ja. Nein, bei denen waren wir nicht, also bei Backstreet Boys waren wir nicht. Aber das ist ja...
Nächstes Jahr bei Take That, da bist du dabei. Das ist
nächstes Jahr bei Take That, da bin ich dabei. Ja, wir versuchen auch Karten zu kriegen für, wie heißt sie, die auf der Kugel sitzt? Auf der Glaskugel, wie heißt sie?
Taylor Swift.
Ja, Taylor Swift. Wir versuchen tatsächlich Karten zu kriegen für Taylor Swift. Da muss man sich ja vorher anmelden und sich einen Code schicken lassen. Und dann hat man aber immer noch keine Garantie, dass man dabei ist. Aber das versuchen wir. Das ist auch für Valentina sehr schön. Das will die nämlich auch.
Das ist einfach, wir haben jetzt einfach mal einen schönen Werbeblock für tolle Konzerte. Geht zu Konzerten, gemeinsam singen und tanzen, schafft Frieden und Glückseligkeit. Außer wenn man eine mehrgewichtige Engländerin ist auf dem Weg, auf dem Weg zum Streit. Dann ist es
eine fette Insel erfinden.
Ja.
Eine fette Insel-App, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ich bringe jetzt, soll ich ein bisschen negativen Touch rein?
Ja, bitte. Wir dürfen jetzt nicht auf so einer positiven Welle schwappen, die Zeiten sind ernst genug.
Ich habe mich heute Nacht schwarz geärgert, habe es aber nicht kundgetan. Das tue ich denn jetzt, hole ich jetzt nach. Im ZDF lief gestern eine Sendung zu später Zeit. Ob das eine Wiederholung war oder so, weiß ich nicht. Es war so des Nachts, so ab 1 Uhr aus dem Jahre 2015. Und in dieser Sendung wurde ein Mädchen begleitet mit ihrer Familie, die eine HIV-Infektion hatte. Und zwar ist die über ihre Mutter angesteckt worden. Ich habe es nicht von Anfang an sehen können. Die Mutter ist gestorben. Nicht, warum die HIV-positiv war, weiß ich nicht. Ob sie über Drogen, über Medikamente oder über Sex oder so, weiß ich nicht. Weiß auch nicht, wie diese Frau gelebt hat. Auf jeden Fall hat die ihre Tabletten nicht genommen. Darum, das wurde erwähnt im Film. Die hat dann ein Kind bekommen und dieses Kind, um das ging diese Reportage. Dieses Kind ist von Pflegeeltern aufgenommen worden. In welchem Alter dieses Kind war, als die Pflegeeltern das aufgenommen haben, weiß ich auch nicht. Jetzt könnte man ja sagen, gefährliches Halbwissen. Ich habe eingeschaltet, etwas später, dieses Kind ging auf den 18. Geburtstag zu. Und diese Reportage war eben aus dem Jahre 2015. Und ich fand, es hat mich total schockiert, also man hat pure Panik da verbreitet. Es war wirklich diese Panik und Angstmacherei. Man hat das 2015 noch nicht so kommuniziert, aber es wusste jeder. Aber heute weiß das jeder. Und ich verstehe nicht, wie man 2023 noch eine Sendung machen kann und das völlig unreflektiert ausstrahlen kann, dass die Ärztin da diesem Kind sagt, na ja, durch eine Schnittwunde kannst du das jetzt nicht übertragen, das muss schon eine große Verletzung sein. Und ich fand, dass sie das gestern so dramatisch in die Wohnzimmer gestrahlt haben, dass sie damit alle Ängste, die weg waren, bei Leuten, die sich mit dem Thema nicht beschäftigen, bei Schülern, bei jungen Menschen, bei Eltern, das, haben sie all diese Ängste, die weg waren, die haben sie jetzt wieder aufgeweckt. Und ich fand es beantwortungslos.
Jetzt erklär mir mal, wer guckt denn um diese Zeit Fernsehen und dann freiwillig sowas?
Ja, ich weiß es nicht. Also ich habe es natürlich geguckt, weil es mich interessiert hat. Und Ich lasse da ja immer irgendwie sowas laufen, wenn ich dann nebenbei da rumtwitter oder mein Social Media mache. Und darum war es für mich auch total, ich war auch versucht, da was zu schreiben. Das ist, du kannst nicht einfach aus dem Jahre 2015, was senden wir denn da nachts mal? Ach, da tun wir mal so eine Rolle rein. Egal,
irgendwie. Ja, das ist total irre. Total irre. Und man weiß auch nicht, warum.
Wollen wir in Deutschland, hallo? Olaf Scholz, unser Respektkanzler.
Hallo, hier ist irgendwas passiert. Bist du noch da?
Ich bin da.
Ich habe eben einen anderen Ton gehabt. Jetzt nochmal.
Hallo, ich bin da. Ja. Was soll ich nochmal machen?
Jetzt bist du da. Eben gerade war ein anderer Ton auf meinem Gerät.
Ach, ja.
Bei dir auch?
Nee.
Komisch.
Dann hört jemand mit.
Ja, was? Viel Spaß. Dann hört er den Podcast vor den anderen. Das ist ja ein Riesenerfolg. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, das ist so wie das Album von Beyoncé, das schon 3 Wochen vorher veröffentlicht wurde von irgendjemandem.
Das ist bei uns genauso. Ich meine, klar, ich kenne auch ganz viele Leute, die ja aber täglich in Plattenläden nachfragen, ob sie unseren Podcast auch auf Platte kaufen können. Und ich gehe auch an schon vorher, wenn der kommt.
Ja, also ich war total schockiert. Und ich rechne jetzt damit, dass die beim Fernsehen irgendwann sagen, du, wir müssen da nachts wiederholen, greif mal ins Regal.
Irgendwas.
Dann senden die so einen Propagandafilm aus dem Dritten Reich, weißt du? Weil irgendjemand die falsche Rolle gegriffen hat. So nach dem Motto, wir haben uns ja ein bisschen... Also ich habe mich wirklich gefragt, das ist einfach unverantwortlich.
Und es ist auch tatsächlich nicht, also ganz ernsthaft, Programmplanung heißt ja auch, ich mache etwas, was Menschen gerne gucken, weil du willst, dass ja Menschen dir zuschauen. Du machst ja auch dein Programm so, dass Menschen das gerne gucken, außer Frau Hänsel-Peter. Aber grundsätzlich mal machst du es ja dafür, dass möglichst viele Menschen dich lieben. Das macht das ZDF eigentlich auch. Wen glauben Sie denn tatsächlich, können Sie mit einer Doku in dieser Art um nachts irgendwann vor Fernseher locken? Das ist doch Bullshit.
Ja.
Also, naja. Ansonsten haben wir ja in der Welt, geht es ja bunt weiterhin. Die Wärmepumpengeschichte geht in eine neue Runde. Die AfD hat inzwischen 21%, glaube ich. Die CDU schnallt immer noch nicht, dass wenn sie sich weit nach links verbeugt, sie von rechts einen Arschtritt kriegt. Und die Brandmauer, die sie da aufbauen, ist die Mauer, die sie sozusagen mit den Linken in einer Gemeinschaft packt. Und Frau Merkel hatte ja, wir wollen es nicht vergessen, Frau Merkel hat ja eigentlich die CDU sozusagen entkonservativiert, weil sie dachte, rechts neben ihr gibt's nichts, außer Herrn Söder vielleicht oder wer immer auch da in der Bayern regiert hat bei der CSU. Das hat sich nun geändert. Und da sieht man mal, dass so große Parteien mit erfahrenen Politikern wirklich gar keinen Plan haben. Keine Strategie, kein Plan, keine Ahnung. Total eine hilflose Truppe, die jetzt laut auf die AfD schimpft, auf die es gar nichts zu schimpfen gibt. Denn es ist nach wie vor eine demokratisch wählbare Partei. Und wenn 21% die wählen, heißt es nicht, dass 21% der Deutschen dumm und geisteskrank und sonst was sind. Es sind auch nicht 21% Nazis. Es ist auch nicht so, dass alle in der AfD Nazis sind, genauso wie nicht alle Grünen zum Beispiel Päderasten sind. Da muss man auch mal ganz deutlich sagen, da gibt es einige. Aber eben nicht alle Grünen sind Päderasten. Und da bin ich auch froh drum. Und wenn man bedenkt, was die SED-Nachfolgepartei, die Linke, wir hatten es letztes Mal schon, auch da sind nicht alles Ex-SED-Leute, die Menschen gefoltert und eingesperrt haben. Und diese Ausgrenzung geht aber munter weiter und es wird immer hilfloser. Mich entsetzt es eigentlich kaufmännisch strategisch, dass die Menschen, die dieses Land regieren wollten, so unfassbar unfähig sind, mit einer ernsten Konkurrenz umzugehen, dass sie gar keine moralischen Bedenken haben, 21% der Deutschen auszugrenzen. Das entsetzt mich so sehr. Das habe ich nicht für. Also hättest du mich vor 2 Jahren gefragt, vor Corona, hätte ich gesagt, niemals, nie passiert das in Deutschland. Das passiert irgendwo in irgendeiner Bananenrepublik, aber bestimmt nicht in Deutschland. Und da habe ich mich getäuscht, muss man so sagen.
Ja, aber am Horizont sehen wir ja den Speck der Hoffnung.
Geil, oder? Weißt du, was ich mich frage? Früher war es so, dass die deutschen Comedians da gesessen haben, dann hat jemand so einen Bock gebracht, ne? Hat jemand irgendeinen Bärbock geschossen und dann hat einer sich überlegt, ich mache den Witz so, der andere hat sich überlegt, ich mache den Witz so. Heute, alle Comedians kriegen das Futter so dermaßen fertig vorgelegt, dass sie ja nur sagen müssen, Schinken der Hoffnung und schon brüllt der Saal. Das ist tatsächlich das lächerlichste Außenministerium, das es auf der ganzen Welt jemals gegeben hat in der Geschichte der Menschen. Es ist auch das lächerlichste Wirtschaftsministerium, was es jemals gegeben hat in der Geschichte der Menschheit. Dagegen sind, keine Ahnung, nordkoreanische oder irgendwelche usbekischen, Dagestan, irgendwas, Republiken, sind dagegen hochdemokratische, hochkompetente Vereinigung. Das ist mir so peinlich, und wir waren ja gerade in England, ne? Wenn du mit den Leuten vor Ort redest über deutsche Politik, wir sind da so dick, du machst dir keine Vorstellung. Die lachen uns so aus, schlimmer, als wenn wir beim Fußball verlieren. Und da haben die Engländer uns wirklich immer ausgelacht. Es ist viel schlimmer. Fußball ist komplett, vergiss es, da lacht keiner mehr drüber, den deutschen Fußball. Das ist für die alle ein Teil des politischen Debakels.
Und manchmal aber denke ich auch, also ich bin eigentlich ja, naja, ich bin nicht stolz, in Deutschland zu sein, aber ich war immer froh, dass ich in Deutschland lebe. Und ich habe mich auch immer ein bisschen daran beteiligt, dass ich so gesagt habe, ach, wir Deutschen kriegen das eigentlich ganz gut hin.
Ja.
Weißt du, so. Und wir haben also gerne mal gerade über die Engländer, haben wir immer, ach, die Engländer, die haben wir auch immer gerne mal ein bisschen geschmunzelt. Jetzt kriegen wir aber wirklich eine richtige Retourkutsche, ne?
Von allen Seiten. Von allen Seiten. Da waren ja bei dem Festival, wo wir waren, waren ja Leute vieler Herren Länder da, egal mit wem du gesprochen hast, die Deutschen sind die Klapskalis. Wir sind echt wirklich, und es ist auch inzwischen überall rum, uns nimmt doch keiner mehr ernst, also politisch nimmt uns keiner mehr ernst. Als Menschen, total nett, ich habe da einen Inder kennengelernt, der in London wohnt, der hat gesagt, ach, ich mag die Deutschen so gerne, weil Herr Klopp aus Deutschland kommt, und ich bin Liverpool-Fan, und der Kloppi ist so ein feiner Kerl und so. Und das hat er gesagt, das nächste Mal, wenn ihr in London seid, ruft ihr mich vorher an. Und dann gehen wir zusammen indisch essen, lade ich euch ein. Finde ich total toll. Aber ja, ja, das super. Hat er gemacht aus Mitleid, weil er denkt, wir haben in Deutschland bald eh nichts mehr zu essen. Insofern.
Ja, es ist schon dünnes Eis. Und ich bin ja jetzt auf Tour gewesen in Stuttgart und in Obersulm. Und hat ich das erzählt? Nee, haben wir da nicht drüber gesprochen. Ich hatte dir gesagt, ich fahre dahin.
Ja.
Die Gartenparty war super, Stuttgart Renitenztheater war auch total toll. Der Chef hat mir gesagt, der kam dann an und sagte, wow, ey, das hier ist echt eine Party im Haus. Aber das Dritte war dann, da waren wir in Obersulm. Obersulm ist irgendwie eine Stunde von Stuttgart weg. Und es gibt da im Schwabenländle, da muss man auch mal, das sollte man auch mal erwähnen, das gute Schwabenländle, in diesen Willingen, Schwenningen, Swinningen, Balingen, diese Ecke, da gibt es ganz viele Kulturvereine. Da ist die Kultur, das weiß ich aus einer Zeit, wo man mich mit diesen Kleinkunstpreisen überschüttet hat. Da weiß ich noch, da waren die alle hinter mir her. Also das gibt es irgendwie nicht in dem Maße in Niedersachsen oder in Westfalen oder so. Das ist irgendwie da in Baden-Württemberg, sind die irgendwie besser organisiert. Ich sage, es hat, glaube ich, auch was zu tun mit Schaffe-Häusle-Baue, mit ihrem kleinen Universum, was die so pflegen, dieser Dialekt und so. Egal, ich bin da hingekommen und habe da nie gespielt. Und die Veranstalterin sagt, ich habe sie auf der Börse da gesehen, in Bayendorf, das ist auch da irgendwo, da habe ich sie gesehen und ich bin angerufen worden, wie ich sie denn jetzt buchen kann. Sie wären doch unberechenbar und so. Und ich freue mich aber trotzdem auf den Abend. Wir haben über 100 Karten verkauft, alle sind neugierig und niemand kannte mich. Das war das Tolle. Und ich bin auf die Bühne und ich habe gesagt, lassen Sie mich mal machen. Und es war so ein grandioser Abend. Ich habe nach 3 Minuten irgendwann, oder nach 3 Liedern, also das dritte Lied, was ich dann gesungen habe, war von Rammstein, Zeit. Und da waren wirklich in der ersten Reihe Leute mit Rollator und so. Und es waren alle Generationen da, wie ich das liebe. Und ich habe das Lied von Rammstein, Zeit, gesungen. Und habe ein neues, erste Mal. Und ich habe tosenden Applaus dafür bekommen. Und ich bin nach der Show, die wollten mich gar nicht wieder gehen lassen. 3 Zugaben. Und alle waren so, alle so gelöst. Und dann kamen die alle und haben gedacht, warum sind Sie denn nicht im Fernsehen? Und dann sage ich, naja, ich darf auch nicht mehr auf dem Schiff spielen, ich darf eigentlich da nicht spielen. Und da, aber das, bitte, haben Sie das alles ernst gemeint? Sag ich, natürlich. Wo du wieder gemerkt hast, die Leute wissen überhaupt nicht, was da los ist bei diesen Medien und in den Theatern. Die waren völlig entsetzt. Und dann kommt natürlich wieder dieses, ja, aber die gehen einfach auch auf die Nerven mit diesen ganzen Gesetzen, die sie da jetzt rausbringen. Und und diese Schimpferei gegen Andersdenkende. Und dann kommt dann natürlich auch irgendwann, was glauben die denn? Ich sag weiter, Negerkuss. Das finde ich auch immer so spannend, dass also wie oft ich diesen Satz höre am Abend. Und da soll ich jetzt 100 Leuten, die in meinem Publikum sitzen, soll ich denen dann sagen, aber Negerkuss dürfen sie nicht mehr sagen. Also ich soll die dann auch noch bekehren. Es ist völlig irre. Und der Höhepunkt war dann, dass ein Mann auf mich zukam und sagte, warum hat denn Ihr Hemd gar keine Taschen, weil es ein Bühnenhemd ist. Aha, dann muss ich Ihnen die 300 Euro jetzt so in die Hand geben, die schenke ich Ihnen. Ich habe mich so begeistert, ich muss Ihnen jetzt irgendwie, und hat er mir 300 Euro geschenkt.
Was?
Das habe ich Jahrzehnte nicht mehr gehabt. Da habe ich mich so dermaßen drüber gefreut, weil es ist alles teurer geworden, Sprit ist teurer geworden und so. Und da kommt ein Zuschauer und der ist so glücklich, dass du da, der sagt, sie sind so frei, sie haben mir so viel Spaß und Freude bereitet. Alle Leute hier hatten so einen Spaß, kaufen sich was Schönes und das schenkt er mir 300 Euro.
Finde ich Hammer, finde ich super. Wirklich super. Ich habe ja mit dem Schwabenländler habe ich ja so meine Themen gehabt, als ich jung war. Mein Vater ist ja Schauspieler und wir sind immer umgezogen ganz oft. Und ich habe ja, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt hatte, die Hochphase der antiautoritären Erziehung in Berlin mitgemacht, ne? In der 4. Klasse, Peter Piepenburg wollte Zigarette im Unterricht angezündet, um den Lehrer zu provozieren und so. Und da hat der Lehrer gesagt, der Peter, der möchte uns gerne hier provozieren, dann kann er seine Zigarette jetzt in Ruhe zu Ende rauchen, auch wenn das sehr ungesund ist, dann muss er hinten das Fenster aufmachen. Dann machte Peter Piepenburg also das Fenster hinten auf und hat seine Zigarette geraucht. So, aus so einer Kultur kam ich. Alles frei und Hotschemin und alles, was dazugehört, Berner Ohnsorg und die ganzen Geschichten, da war ich in Berlin. Und dann sind wir umgezogen in einen Vorort von Karlsruhe namens Ettlingen-Neuwiesen-Reben. Also Neuwiesen-Reben ist ein Stadtteil von Ettlingen. Und da war meine Schulkarriere sehr kurz. Erster Schultag war schon so, Tag, ich bin Boris, wa? Und da hat die Lehrerin zu mir gesagt, jetzt gehst du erst einmal nach Hause und lernst gescheit Deutsch, Schwätze, gell? Und dann bin ich hinausgegangen, habe erst einmal gescheit Deutsch gelernt. Ich kenne es immer
und
noch.
Du kannst es ja.
Ja, das sorge ich dir, das glaubst du mir. Genau, und dann habe ich erstmal gescheit Deutsch gelernt und dann war ich aber schulisch gleich unten durch. Ich war das Zigeunerkind, das haben die auch immer so gesagt. Und das Ganze ist also furchtbar eskaliert und ich hatte einen Notendurchschnitt vorher von 1 oder 2, irgendwie sowas dazwischen und hatte nur gute Zensuren in Berlin und dann kam ich nach Ettlingen, Neuwiesen-Reben und dann war meine schulische Karriere beendet. Ich hatte ganz schnell einen Durchschnitt von 5 und dann haben meine Großeltern mich tatsächlich gerettet und ich durfte, die haben mir sozusagen das Internat bezahlt in St. Peter-Ording und dann war auch schnell wieder alles gut. Aber deswegen war mein Auftritt in Baden-Württemberg im Ländle war nicht so erfolgreich. Das bedeutet ja eigentlich fast, dass ich da nochmal auftreten müsste, um das wieder zu bereinigen.
Ja, guck mal, ich könnte ja auch Locations sammeln, denn wenn wir mit unserem Podcast mal auf eine Bühne gehen und dann können wir auch auf Tournee gehen.
Ja, das stimmt. Und dann lerne ich nochmal gescheit Deutsch, gell? Und dann fahren wir zusammen ins Ländle.
Also die haben natürlich auch alle mit diesem Dialekt gesprochen. Ja, das war ein Interesse. Für mich war das eine ganz tolle Tour. Ich kam zwar total kaputt nach Hause, weil es furchtbar viele Kilometer waren, wie immer, aber es war wieder super, denn ich war ja auch in der Erdbeerschenke, da hatte ich vorher auch von erzählt, die Erdbeerschenke in Leubnitz im Osten, da hatte ich ja angefangen mal mit, was weiß ich, 20 Leuten
im Garten. Das wird Abend gefeiert, ne?
Ja, dann haben wir den Laden haben wir jetzt zugemacht. Und jetzt waren, ich weiß nicht, irgendwie 200 Leute da im Garten, saßen die vor uns. Und wir haben, ich habe um 8 angefangen und es hieß dann um 11:30 müssen die Leute den Garten auch verlassen haben, wegen der Nachbarn und so. Ich habe bis um Punkt 11:30 gespielt, natürlich wieder. Ich habe wieder um mein Leben gesungen und wir hatten richtig, richtig Spaß. Und sind dann da auch in der wunderschönen Gegend noch einen Tag geblieben. Also muss ich sagen, so macht mir mein Job tatsächlich wirklich Spaß.
Wie ist denn eigentlich, mal so, wenn du da unterwegs bist und du hast ja auch politische Themen und so, fällt dir auf, dass die Leute gar nicht mehr wissen, dass wir einen Kanzler namens Olaf Scholz haben?
Ja, also die Frage habe ich noch nicht gestellt, aber ich glaube, wenn man sagen würde, man sieht ihn
nicht. Ne? Keiner redet. Weißt du, wie der für mich ist? Für mich ist der Olaf Scholz so, wie wir haben so eine Nachbarin, ne? Die hat einen ungezogenen Hund. Und die rennt immer durch die Gegend, dann ruft sie, also heißt jetzt nicht Olaf, aber als Beispiel, ne? Olaf, wo ist er denn? Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Und der Hund antwortet natürlich nicht, genau wie Olaf Scholz, der antwortet ja auch nicht. Und aber der Hund wedelt wenigstens mit dem Schwanz.
Ja.
Das macht Olaf Scholz nicht.
Nein,
das heißt, er taucht nicht auf. Er reagiert auch nicht auf Ansprache und er wedelt nicht mal mit dem Schwanz. Jetzt ist die Frage für mich, ist der denn noch, also der ist schon noch, also ich habe lange nicht, ich will nichts sagen, ich habe lange nichts gehört von ihm, oder?
Nee, ich habe auch lange nichts gehört und er lässt sich auch nicht vorlocken.
Macht er denn mit bei irgendeiner von diesen ganzen neuen Gesetzen oder so? Wofür ist der? Macht er das oder ist der da auch, macht er gar nicht mehr?
Ich glaube, der hat abgegeben an Habeck und die Dicke. Die dicke Ricarda und der Habeck, ich glaube, die denken sich da irgendwas aus. Vielleicht hat er ja auch, ich meine, es ist ungewöhnlich, dass von dem jetzt, ich meine, ein Mann mit dem Format, aber vielleicht hat er ja auch vergessen, dass er Kanzler ist.
Na, ich glaube ja tatsächlich, ich sag mal so, der kommt ja aus Hamburg. Das kann nicht sein, dass er keine einzige hanseatische Fähigkeit hat. Und die Bürgermeister, die hier tätig waren, die waren eigentlich immer. Also gut, wir hatten auch unsere Schwierigkeiten jetzt bei Corona und so. Ja, das ist aber auch schwierig. Aber auf jeden Fall eigentlich, ne? Und er war ja auch Finanzminister und so. Und das, ich find's nur so. Also er ist einfach weg. Und die Grünen sind laut und vielschichtig treten sie auf mit immer wieder neuen wirren Geschichten. Zwischendurch kommt Herr Linden an und erzählt, man soll lieber die Kommunisten wählen als die AfD, was auch irre ist. Aber ich habe ihn lange nicht. Ich habe gar nichts. Gab's irgendwas? Er ist schon, oder hat er Urlaub? Vielleicht ist es einfach, ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht.
Frau Merkel hat doch jeden Tag irgendwas gemacht.
Die hat immer gewartet, aber war immer da. Ja. Vielleicht ist er auch beleidigt, weil die Merkel hat ja auch so Preise gekriegt, ne? Die hat ganz viele Ehrungen bekommen.
Völlig irre. Wie man jemanden ehren kann, der so eine Bilanz abgeliefert hat, ist auch spannend. Ja, aber so ist es halt gut.
Also, wie hieß denn das noch? Die Lampe der Einsicht. Freiheit oder so hat die gekriegt.
Die Lampe der Freiheit?
Ja, das war irgendwo so eine Leuchte hat die bekommen.
So eine Stirnlampe, die man im Schacht, im Kohleschacht anzieht.
Irgendeine Leuchte bekommen. Moment, muss ich mal googeln eben. Die hat eine Leuchte bekommen. Moment, da habe ich damals noch gesagt, ja, damit sie weiter Öl ins Feuer gießen kann.
Jetzt bin ich gespannt.
Die Lampe des Friedens, so.
Die Lampe des Friedens?
Ja, und zwar in Assisi. Da war doch der Franz von Assisi. Ich weiß aber nicht mehr, wer das war. Meine Geschichtslehrerin hieß Frau Bechmeier und die hat ganz heftig gesächselt. Und wir haben die dann immer gesagt, aber nü, da kommt Frau Blecheimer wieder. Und bei Frau Blecheimer haben wir nie zugehört. Da würde ich jetzt wissen, Franz von Assisi, so hieß der, glaube ich. Der hat da ja gewohnt in Assisi. Und da hat sie die Lampe des Friedens bekommen.
Wenn du dir aussuchen dürftest, ne? Den Preis, den du mal zum Ende deiner Karriere überreicht bekommen möchtest. Was für ein Preis wäre das?
Ich sage dir jetzt mal, es gibt einen Preis, wo ich mich ärgere, dass ich mit einer Stimme dran vorbeigegangen bin. Und das wäre der Deutsche Kleinkunstpreis. Den hätte ich beinahe bekommen.
Den hast du wegen einer Stimme nicht bekommen?
Nein, und du weißt, wer ihn gekriegt hat? Stattdessen Reinhard Grebe. Und dem gönne ich den auch. Der hat den Preis verdient. Das ist auch für dich toll. Also, ja. Schlimmer wäre es ja noch, wenn ihn irgendeine Hupfdohle bekommen hätte, die ich gar nicht mag. Also der Deutsche Kleinkunstpreis. Mir fällt sonst keine Ehrung ein. Was gibt es denn für eine Ehrung, die ich kenne? Den Bambi will ich nicht. Den Bravo-Indianer will ich auch nicht. Ein Preisgedöns für Vielfalt oder so will ich auch nicht. Ich bin mal übrigens Norddeutschlands beliebtester Comedian geworden. Vor Emmy und Wilnowski, vor Trepper, vor Loriot, vor was weiß ich. Beim NDR haben die das gewählt, aber die haben es unter den Tisch gekehrt.
Verdammt.
Es gab dann später so einen Skandal, wie man das denn ausgezählt hat. Und da hätten ja auch Fans mehrmals anrufen können und was weiß ich. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall bin ich es gewesen. Ich bin nämlich zu dieser Sendung dann gegangen, wo man diese Interviews dann machen musste. Und dann wurde gefragt, was glauben Sie denn, wer es ist? Und dann habe ich gesagt, na ja, also Leute unseres Schlages, natürlich sind Emmy und Wilnowski und Kay Way sind im Norden, in Hamburg und so, schon berühmt wegen des Schmidt-Theaters und so. Aber wenn es um den berühmtesten Kollegen oder berühmtesten Comedian oder Komiker in Norddeutschland geht, dann würde ich sagen Loriot oder Otto oder so. Fips Asmus hat ja auch sowas Hanseatisches. Und die hat das aber schon so komisch gefragt, dass ich dachte, warum fragt ihr denn das so komisch? Was glauben Sie denn, wer es wohl sein könnte? Und es war dann tatsächlich ich. ich hatte da gewonnen. Und ich habe keine Fans mobilisiert, da dauernd anzurufen. Ja. Aber das wurde dann unter den Tisch gekehrt. So, welchen Preis kriege ich denn jetzt?
Also das war für mich nur als Orientierung wichtig, welchen Preis du denn haben möchtest, damit wir das als Ziel sozusagen mal ausrufen, dass du den Preis dann noch bekommst, hoffentlich. Ich dagegen wurde neulich von jemandem gefragt, also ich habe erzählt, dass ich eigentlich weitergefragt, warum, was machst du beruflich? Und dann habe ich das erzählt, was ich mache, und sagte, na, du machst Menschen glücklich. Sag ich, ja, das ist eigentlich mal das Tollste. Das Tollste war bei AIDA immer, dass wenn man sieht, dass da, keine Ahnung, du trittst im Theatrium auf und da sind 1000 Leute drin und die haben feuchte Augen vom Lachen oder haben geweint oder Emotionen und haben eine tolle Zeit, so, das macht mich glücklich. Und dann hat er mich gefragt, wie viele Leute hast du in deinem Leben schon glücklich gemacht? Da habe ich gesagt, naja, also initiativ, also ich selber nicht, aber initiativ, da ich ja die Sachen möglich gemacht habe, auf die Bühnen gebracht habe, also von Raab über Big Brother über sonst irgendwas, bin ich bei, und das wiederholt sich natürlich, weil manche ja manche Sachen auch gleichzeitig und zusammen oder hinterher geguckt haben, aber ich glaube, ich bin so bei, also ich habe so ausgerechnet, das sind ungefähr 40 Millionen Menschen, habe ich eine glückliche Stunde sozusagen bereitet. Das ist viel eigentlich. Und dann habe ich gedacht, das nächste Ziel ist für mich, ich würde gerne die 100 Millionen voll machen. Weil ich glaube, wenn du abtrittst auf der von der Welt und hast 100 Millionen Menschen eine schöne Stunde geschaffen sozusagen, ne, dann hast du unglaublich viel positive Energie hinterlassen. Und das ist mein Ziel jetzt.
Ja, das ist eine schöne Sache. Das wird dir gelingen, da bin ich mir ganz, ganz sicher.
Ja, aber ich habe nicht mehr diese Massenmedien leider. Ich hatte ja, früher war das ja mal bei Stefan Raab, wenn dann 2 Millionen Leute zuschauen, ist einfach, ne? Das machst du einmal die Woche, das machst du 52 Wochen lang. Klar, da war da Sommerpause dazwischen und so, aber da hast du ganz schnell die Millionen zusammen. Und ich habe dann halt, also ich habe jetzt nicht doppelt gerechnet, ne? Also es ist ja trotzdem so, dass zum Beispiel jemand, der, keine Ahnung, Stefan Raab geguckt hat, Big Brother und gleichzeitig auf AIDA war, der ist jetzt schon dreimal aufgetaucht in meiner Rechnung. Das habe ich dann probiert abzuziehen und dann kam ich irgendwie so auf so eine runde Summe. Das halbe Deutschland habe ich mal mit einem glücklichen Moment versorgt. Das finde ich eigentlich ganz cool, aber ich würde es gerne deutlich verdoppeln.
Ja, also da wünsche ich dir viel, viel Glück auf dem Weg. Aber denk immer daran, mein Credo ist ja, früher habe ich das ins Gästebuch geschrieben, in Gästebücher, aber ist mir zu lang. Der berühmte Satz aus dem Musical Evita. The choice was mine and mine completely. Thought I needed the numbers at my side. Thought the more that loved me, the more loved I'd be. But such things cannot be multiplied. Also, yeah, der Satz, den ich sehr magisch fand, war, thought the more that loved me, the more loved I'd be. Such things cannot be multiplied. Ich dachte immer, je mehr Menschen mich lieben würden, je mehr Liebe würde ich erhalten. Aber solche Dinge kann man nicht multiplizieren. Wenn man das jetzt in das Gegenteil umkehrt, also je mehr Liebe ich gebe, das kann man, glaube ich, so nicht multiplizieren. Ich glaube einfach, wenn du 10 Leuten einen glücklichen Moment verpasst hast, erzählen die das ja auch weiter.
Ja.
Und damit kannst du ja dann ein bisschen schneller an die Millionen wieder dran.
Ja, ich habe ja, mein Motto ist, es gibt ja ein Lieblingslied, was ich habe, das gebe ich zu. Ich kann nicht singen leider, aber ich könnte den Text sozusagen daher sagen. Der geht wie folgt, you're such a big star to me, you're everything I wanna be, but you're stuck in a hole and I want you to get out. I don't know what there's to see, but I know it's time for you to leave. We are all just pushing along. Try to figure it out. All your anticipation pulls you down. When you can have it all, you can have it all. So come on, get it on. I don't know what you're waiting for. Your time is coming. Don't be late. So come on, see the light on your face. Let it shine. Just let it shine. Let it shine. Das ist ein wunderbares Lied von Take That. Und das geht eigentlich natürlich so. Also hat eine Melodie. Und das kann ich nur. Ich kann leider nicht singen. You're such a big star to me. You're everything I wanna be. But you're stuck in a hole. And I don't want to get out. Weißt du, so in der Art geht das. Ein wirklich wunderbares Lied, was ich, um den Bogen sozusagen auch zu spannen, in London wieder ganz laut mitgesungen habe. Und darum geht's, die Menschen zum Strahlen zu bringen. Und tatsächlich habe ich ja auch so jetzt mal, wenn man jetzt mit Mitarbeitern über Mitarbeiter redet oder über Praktikanten, Lehrlinge oder sonst irgendwas, die auf die richtige Bühne zu stellen und die Möglichkeit zu geben, zu scheinen, ist das Tollste, was man machen kann. Deswegen, das wäre so mein Ziel. Da haben wir beide ein schönes Ziel. Ich würde sagen, ja. Ich würde dein Ziel ein bisschen erhöhen und würde sagen, du solltest dann wenigstens den deutschen Bühnenpreis bekommen oder so. Finde ich schön.
Ich kann auch was eintauschen dafür. Vielleicht ja. Kann man die Preise eintauschen, weil ich bin ja auch Ehrenmitglied im Schmidt-Theater.
Ach, guck mal an. Das könntest du
weggeben. Das würde ich dann dafür abgeben.
Ja.
wenn ich den also deutschen
Film weiß. Das muss ich sagen, das haben ja viele Menschen auch nach dem Krieg, die haben ja dann ihre Orden abgegeben.
Ja, sehr schöner Schluss wieder mal. Ja. Ne?
Apropos Krieg, ich habe noch ein Buch.
Ja?
Ja.
Der alte Streber.
Das Buch heißt, ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben, 1923, erinnerst du dich?
Nein.
Okay.
Das, nicht.
Das Buch ist von Volker Ulrich und heißt Deutschland 1923, das Jahr am Abgrund.
Doch, darüber haben wir schon mal gesprochen, das hast du mir mal erzählt.
Genau.
Aber erzähl, ja, erzähl.
Das ist ein Buch, was sozusagen erzählt, was damals in diesem Jahr passiert ist. Das ist eine Chronik eigentlich so. Das, Deutschland hat 1923 sozusagen einen Sturz ins, wie man so sagt, Bodenlose erlebt. Da marschierten französische und belgische Truppen im Ruhrgebiet ein, Hyperinflation und tatsächlich Elend sozusagen. Gleichzeitig die Vergnügungsindustrie boomt, Ausnahmezustand, separatistische Bewegungen bedrohen den Bestand des Reiches, linke und rechte Extremisten wollen die Republik stürmen und in München bereitet ein Mann einen Putschversuch vor, dessen Name die Welt sich noch merken wird, nämlich Adolf Hitler. Wenn du das liest, dieses Buch, dann wirst du in diesem Buch so viele dramatische Parallelen entdecken zur heutigen Zeit, dass es einem schlecht wird. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob es ein Buchtipp sein soll, wenn man das dann liest, wird einem ja schlecht, das ist ja auch blöd, ne? Okay. Ich empfehle hiermit das Buch nicht mehr, außer wenn jemand es lesen will. Empfehle dafür aber mit folgendem Werbespruch: jeden Dienstag in jedes Haus das neue Heft der Mickey Maus.
Schön. Das ist toll. Und jeden und die perfekte Überblende. Der Podcast, schönes Wochenende.
Schönes Wochenende.
Ja, dann war's das, ne?
Fahren wir jetzt zurück zu meinem Moped. Ich komme wieder ins Büro. Bis dann.
Okay. Tschüss.